Herzlich willkommen beim Podcast Philosophie. Mein heutiger Gast weiss, dass er jeden Tag ganz viele Fehler macht. Sein Arbeitgeber weiss das auch. Und das ist noch in einem Hochrisikoumfeld on top. Klingt sehr speziell. Zusätzlich macht der Umstand und der Fakt, wie man mit Fehlern umgeht, seinen Arbeitsplatz aber zu einem der sichersten überhaupt. Willkommen, Tobias. Wer bist du und wo schaffst du?
Grüezi miteinander, liebe Passagiere. Hier spricht euer Kapitän. Ich freue mich, dass ihr heute an Bord seid und herzlich willkommen auf unserem gemeinsamen Flug. Bevor wir starten, vielleicht noch ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin Tobias Vietze, Flugkapitän und Instruktor bei der größten Schweizer Airline. Mit meiner Firma Emotia, da transportiere ich aus dem Cockpit heraus bewährte Verfahren und Methoden zum Fehlermanagement und zur Organisationskultur in eure Arbeitsplätze hinein. So, jetzt sind wir dann startklar, ready for takeoff. Ich wünsche euch eine gute Reise, eine spannende Reise. Unser gemeinsames Ziel heute, der erfolgreiche Umgang mit Fehlern.
Sehr spannend, willkommen. Danke für das Intro.
Danke dir. Anfangen möchte ich vielleicht mit einer Geschichte aus meiner Anfangszeit als Pilot, einem Fehler beim Landen eines Flugzeuges. Keine Angst, diejenigen unter euch, die sich nicht so wohl an Bord von einem Flugzeug fühlen, die können beruhigt weiter zuhören. So schlimm war der Fehler dann auch nicht, sonst wäre ich heute nicht hier und könnte nicht darüber berichten. Das Landen von einem Flugzeug, das braucht sehr viel Erfahrung, ist gar nicht so einfach. Man kommt da mit seinen 75 Tonnen und 300 Stundenkilometern auf die Landebahn zugeflogen und soll das Flugzeug dann sicher und wenn möglich auch noch komfortabel aufsetzen. Das braucht viel Erfahrung, die hatte ich als junger Co-Pilot natürlich noch nicht. Und an diesem einen Flugplatz, von dem ich rede, war das Landen noch speziell schwierig. Der Wind, das Wetter dort, das Gelände ringsherum und die Anflugverfahren, die haben das Landen dort zu einer rechten Herausforderung gemacht. Und er ahnte schon, es kam, wie es kommen musste. Meine Landung dort, die war nicht gerade sanft, die war eher hart. Das hat mich natürlich geärgert und wir haben das auch ausführlich mit meinem damaligen Fluglehrer dann nachbesprochen, analysiert, wo mein Fehler genau war, damit ich dann daraus lernen kann. Doch damit noch nicht genug. Ich bin dann, als ich zu Hause war, wieder ans Telefon gegangen und habe meine Kolleginnen und Kollegen aus der Pilotenklasse angerufen und habe ihnen von diesem Fehler berichtet. Die waren mir dankbar. Warum waren die mir dankbar? Weil erstens mal sie nicht nochmal den Fehler selber ausprobieren mussten und natürlich auch, weil sie nach der Landung nicht in der Cockpit-Tür stehen und sich bei 200 Passagieren für die harte Landung entschuldigen mussten. Ich habe also meinen Fehler geteilt mit ihnen und sie an diesem Fehler teilhaben lassen. Doch warum machen das nicht andere auch so? Mhm. Warum reden wir so ungern über Fehler? Ich denke, das hat auch viel mit unserer Sozialisierung, mit unserer Erziehung zu tun. Wenn wir zum Beispiel als Kinder in einem Raum gespielt haben und beim Spielen ist die Blumenvase vom Tisch gefallen, in 1000 Teile zerbrochen, dann kamen die Eltern ins Zimmer und was haben die gefragt? Die haben gefragt, wer war das? Genau. In der Luftfahrt sind wir da einen Schritt weiter, weil die Frage nach dem Wer, die bringt uns nicht viel. Wenn ein Flugzeug abstürzt, dann kann man schon nach dem Wer fragen. Die Schlüsselfrage für uns ist aber die nach dem Warum. Mhm. Wir wollen wissen, warum das passiert ist. Das bringt uns weiter, weil allein mit dem Wer haben wir zwar schnell einen Schuldigen gefunden, aber das macht das Fliegen nicht sicherer. Mhm. Das Fliegen wird nur sicherer, wenn wir mit dem Warum herausfinden, warum genau etwas passiert ist. Und damit können wir sicherstellen, dass in einer identischen Situation ein anderer Pilot, eine andere Pilotin nicht genau denselben Fehler macht. Die können daraus lernen, die können etwas mitnehmen und das verbessert insgesamt das Systemfliegen. Und deswegen reden wir Piloten gerne und offen über Fehler. Gerne reden wir drüber eben, wie in der Story mit dem Landen. Der andere können profitieren, das wissen wir, das schätzen wir, weil wir auch profitieren können davon. Und offen reden wir drüber, weil wir in einer Organisationskultur leben und arbeiten, die Fehler nicht verteufelt. Die psychologische Sicherheit, dieses Konzept, das heißt bei uns Just Culture. Mhm. Und in der Just Culture, in der Luftfahrt, da werden Fehler nicht bestraft, außer sie werden vorsätzlich herbeigeführt, aber das ist nicht der Fall. Mhm. Und mit dieser Just Culture können wir sicher sein, dass wir nicht für Fehler bestraft werden, sondern im Gegenteil, wir werden bestraft, wenn wir Fehler vertuschen würden, weil eben genau wir wissen, wir müssen Fehler teilen, daraus lernen, offen damit umgehen, damit das System Luftfahrt an sich sicherer wird. Und was ist jetzt dieses Just Culture, wenn man das vielleicht in einem Beispiel zusammenfassen mag? Es gibt da einen amerikanischen Piloten, Bob Hoover heißt der, ist eine relativ große Legende in Fliegerkreisen, war Kunstflugpionier, Kampfpilot, Testpilot bei der US Air Force. Der ist eines Tages von einer Flugshow in San Diego nach Hause geflogen mit seiner kleinen Propellermaschine. Mit an Bord waren noch zwei Passagiere und kurz nach dem Start in geringer Höhe fallen auf einmal beide Propeller aus. Das Flugzeug geht steil nach unten, crasht. Mhm. Der Bob Hoover als exzellenter Pilot schafft es gerade noch, den Flieger irgendwo hinzusetzen, dass alle an Bord überleben, aber das Flugzeug ist Schrott. Der erholt sich von seinem ersten Schock und geht dann an die Tanks und schaut in den Tanks nach und sein Verdacht bestätigt sich. Dort ist nicht Benzin für Kolbenflugzeuge drin, sondern fälschlicherweise wurde Kerosin für Düsenflugzeuge getankt. Das okay. zerstört ziemlich schnell mal die Propellermotoren. Und was macht der Bob Hoover? Er geht zurück zu seinem Startflugplatz, schnappt sich den Tankwart und der hat da schon vorhin schon gehört und denkt, oh je, jetzt ist dann mein letztes Stündlein hat geschlagen. So ein bekannter Pilot, beinahe umgebracht habe ich den, das Flugzeug ist auch noch Schrott. Nichts dergleichen. Der Bob Hoover legt den Arm um den jungen Tankwart und sagt, ich weiß, du hast heute einen riesengroßen Fehler gemacht, aber ich weiß auch, hier draußen unter uns Fliegenden ist keiner, der keine Fehler macht. Und ich bin mir sicher, du wirst diesen Fehler nie wieder machen. Deswegen möchte ich, dass von morgen an nur noch du mein Flugzeug betankst.
Sehr cool, sehr coole Geschichte. Das heißt, ihr pflegt in der Aviatik ganz eine andere Fehlerkultur, als wir, sagen wir mal, bei der Grossteil der Gesellschaft oder in der Grossteil der Organisationen haben. Du hast mir gesagt, du stehst am Morgen auf und du weißt, du machst ganz viele Fehler.
Genau, dessen sind wir uns bewusst und das ist auch für uns immer eine große Herausforderung, weil wir eben aus einer Gesellschaft kommen, wo mit Fehlern anders umgegangen wird, als das bei uns im Cockpit der Fall ist. Diesen Switch zu finden zwischen professionellem Umgang mit Fehlern und wie reagiert die Gesellschaft dann letztendlich drauf. Und das muss ich mir auch jedes Mal überlegen, wenn ich mit Fehlern umgehe, wie reagiert mein Gegenüber? Prinzipiell bin ich dem so eingestellt, wie ich professionell damit umgehe im Cockpit, muss mir aber auch im Klaren sein, dass das nicht bei jedem so ankommt. Wenn ich zum Beispiel im legalen Kontext über Fehler so offen rede, wie ich das im Cockpit erlebe, dann wird mir das unter Umständen zum Nachteil werden. Dann muss ich mich eben an die Gesellschaft anpassen und das ist immer so ein bisschen der Spagat.
Ja. Genau. Wie schwierig ist das oder wie lange braucht das, dass man das erlernt, so mit Fehlern umzugehen? Ist das eine Schwierigkeit? Hat man da länger, weil man aus einer Gesellschaft kommt, wo das vielleicht nicht so gang und gäbe ist?
Das denke ich ist auch von der Persönlichkeit abhängig, aber man sieht eben durch diese Just Culture und dieses Fehlerreporting, was wir betreiben, dass es relativ viele Vorteile hat. Wir Piloten haben eine Pflicht und vor allem auch den Wunsch, den Fehler zu berichten. Wir machen das freiwillig, weil wir eben wissen, dass es uns was bringt. Und wir haben eine Abteilung, die diese ganzen Fehlerberichte, die wir in einem System aufnehmen, auch weiter verteilt werden an die Kolleginnen und Kollegen und alle lesen das und damit wird das sehr wertvoll und trägt auch wesentlich dazu bei, dass wir als Organisation, als System besser und resilienter werden. Und wir erleben selber jeden Tag, dass uns diese geteilten Fehler die Arbeit leichter machen, dass wir nicht das Rad jedes Mal neu erfinden müssen und dieses Erlebnis, dass wir von anderen profitieren können, das ist eigentlich Beweis genug für uns, dass das System funktioniert und dass wir dieses System auch mittragen müssen, weil wir davon alle profitieren. Insofern kommt die Überzeugung, das zu tragen, das zu leben, kommt aus der täglichen Erfahrung heraus, dass wir dort dahinter stehen und auch beitragen aktiv.
Und vor dem Flug in dem Fall auch sich auf den neuesten Stand bringt und weiss, okay, so nicht gut, okay, gelernt, würde ich anders machen.
Ja, genau, weil in der Luftfahrt sind wir auch einen Schritt weiter wiederum, dass wir sagen, es gibt nicht den einen Fehler, sondern der Fehler allein führt selten zum Absturz. Die meisten Absturzberichte finden heraus, dass die Fehlerkette der Grund eigentlich gewesen ist. Und hier setzen wir an, dass wir sagen, wieder die Frage nach dem Warum und möglichst weit zurückgehen in der Fehlerkette. Wir wollen wissen, was stand am Anfang, weil das ist meistens noch die einfachste und die schnellste Möglichkeit, so einen Fehlerprozess zu unterbinden und diese latenten Fehler, also die im System schlummern, die nicht offensichtlich sind, auch aufzudecken.
Ja.
Und dieser Prozess, der heißt bei uns Root Cause Analysis, also wir wollen zur Wurzel des Übels sozusagen vordringen und versuchen wirklich diese Fehlerkette zum Anfang zurückzuverfolgen. Und da gibt es auch Beispiele aus der Luftfahrt. Ende 2018 und Anfang 2019 sind zwei große Passagierflugzeuge jeweils abgestürzt und alle Menschen an Bord haben den Absturz nicht überlebt. Das war ein Boeing 737 MAX gewesen, das kennt ihr vielleicht auch noch aus der Presse. Das hat zu einem relativ großen Wirbel geführt. Die Boeing 737 MAX-Flotte wurde weltweit an den Boden gelegt, durfte nicht mehr fliegen, bis von dem Hersteller Boeing nachgebessert worden ist. Und auch da war es so, dass das nicht die ersten Vorfälle dieser Art gewesen sind. Also es gab vorher durchaus schon Beispiele, wo das Flugzeug ähnlich reagiert hat, das dann aber nicht zur Katastrophe geführt hat. Und da hat man mittels dieser Root Cause Analysis herausgefunden, wo der Fehler liegt und wie man ihn beheben kann, anstatt nur an den oberflächlichen Symptomen herumzuschrauben und herumzudoktern. Ja. Und das hat letztlich dazu geführt, dass die entsprechenden Nachbesserungen vorgenommen wurden und das Flugzeug heute wieder sicher in der Luft ist. Also es ist nicht gesagt, dass in derselben Situation immer das Outcome dasselbe ist, weil man von einer ganzen Fehlerkette ausgehen muss.
Jetzt kannst du vielleicht mal beschreiben, wie das abläuft im Cockpit. Ihr seid das Zweite.
Ja.
Und wie werden jetzt die Fehler dort behandelt? Wie ist so ein bisschen das praktische Beispiel aus dem Alltag?
Wir sind sehr offen im Umgang miteinander. Wir haben eine sehr flache Hierarchie. Das braucht es auch, um offen mit Fehlern umgehen zu können. Es gibt immer einen Kapitän, Kapitänin und Co-Pilot, Co-Pilotin, unterschiedliche Ränge, aber sie bewegen sich hierarchiemäßig fast auf der gleichen Ebene. Also jede kann alles, was der andere auch kann. Das braucht es auch im Sinne der Redundanz. Denn nur wenn jeder genau weiß, was der die andere macht, kann man auch antizipieren, was als nächstes kommt, kann mitdenken und ist in dem Sinne ein redundanter Teil des Teams. Und dadurch, dass wir auf gleicher oder ähnlicher Hierarchieebene stehen, fällt es auch leichter, Speak-up zu machen, also sich aktiv einzubringen und im Notfall auch einmal Stopp zu sagen. Das Stopp, das braucht es unter Umständen, wenn man sich vor lauter Wald den Bäumen nicht mehr sieht, zum Beispiel. Und dann ist es wichtig, dass beide Teammitglieder sofort intervenieren und den Fehler offen ansprechen.
Ja.
Es bringt mir nichts, wenn die Co-Pilotin, der Co-Pilot mir nach dem Mund redet, sondern ich brauche einen gleichwertigen Teampartner, der auch ohne Respekt vor meinem Rang als Kapitän sagt, halt, so geht das nicht. Und ich habe mittlerweile über 20 Jahre Erfahrung in der Fliegerei und dann ein Co-Pilot, Co-Pilotin, die 20 Tage erst dabei ist, hat genau dasselbe Recht, mir zu sagen, halt, Kapitän, so geht das nicht. Und dann unter Umständen sehe ich, oh ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Fehler können auf vielfältige Weise entstehen. Es gibt die Wahrnehmungsfalle, dass ich vielleicht etwas falsch wahrnehme und nicht so einschätze, wie die Situation tatsächlich ist und mich aus dieser falschen Situationswahrnehmung heraus in ein falsches Modell hineinbegebe. Und da brauche ich eben jemanden, der mich dabei aufhält und das offen anspricht. Und da bin ich froh drüber, wenn das klar passiert, also mit klarer Kommunikation und mit deutlichem Hinweis. Und da sind wir auch nicht schüchtern. Da gibt es verschiedene Modelle, mit denen wir da die Intervention betreiben, den Hinweis auf Fehler betreiben, dass man das wirklich auch in der Kürze der Zeit, weil im Flugzeug, da kann ich nicht mal schnell rechts ranfahren und anhalten und das ausdiskutieren, sondern da muss es unter Umständen dann klar zur Sache gehen, damit man wieder handlungsfähig ist und das Flugzeug sich ja weiter bewegen kann.
Okay, das heisst, ihr habt Methoden, wie ihr das auch ansprechen? Oder?
Ja, genau. Also da werden wir auch in der Kommunikation drauf geschult, wie wir mit Fehlern umgehen, wie wir dem anderen den Fehler beibringen, darauf hinweisen. Und da sind wir dann auch nicht nachtragend. Das kennt ihr vielleicht auch aus eurem eigenen Leben, wenn euch jemand, niemand macht gerne Fehler, oder? Wenn euch jemand auf einen Fehler hinweist, dann ist man erstmal düpiert, dann ist es einem unangenehm, da schämt man sich vielleicht. Und das ist bei uns eben nicht so. Wir sagen Danke. Merci für den Input. Arbeiten dann von da wieder neu weiter. Also wir schaffen da sehr schnell den Reset zwischen, okay, Fehler gemacht, abgehakt, weil wieder, da sind wir wieder bei dem Beispiel, es bringt mir nichts zu sagen, wer wahr ist. Mhm. Dann finde ich zwar den Schuldigen, aber ich komme im System, nicht im Prozess nicht weiter.
Ja.
Und da müssen wir wirklich den Switch finden, zu sagen, okay, wir reden hier auf einer technischen Ebene, das geht nicht gegen die Person, sondern es geht wirklich auf der Sachebene, diskutieren wir da. Und das ist der Fokus, den wir im Cockpit haben und der leider außerhalb des Cockpits schnell wieder auf die persönliche Ebene abgleitet, geht, wenn ja. einem sagt, das hast du jetzt nicht gut gemacht, dann fühlen wir uns angegriffen und nehmen vielleicht schon hinterher in der ruhigen Minute mit, okay, ja, da war ja vielleicht was dran, aber die erste Reaktion ist wahrscheinlich Ablehnung und
Provokation,
Reaktanz.
Ja.
Genau.
Mhm. Jetzt stelle ich da mal eine Behauptung auf, heutzutage fliegt ja eigentlich der Autopilot. Das heisst, passieren ja sowieso keine Fehler.
Ja, das könnte man meinen. Das ist so der allgemeine Glaube, wenn man in den Urlaub fliegt und der Autopilot macht die Arbeit. Es gibt Studien, die sagen, es passiert alle 4 Minuten im Cockpit ein Fehler im Schnitt. Und da könnt ihr jetzt selber ausrechnen auf einen 10-stündigen Langstreckenflug, wie viele Fehler das dann sind. Das ist ein statistischer Wert, sicherlich. Aber es passieren Fehler. Und unsere Aufgabe als Piloten ist es, zu schauen, dass diese Fehler nicht zu einer Fehlerkette werden. Mhm. Da sind wir wieder bei der Fehlerkette, die dann Konsequenzen hat. Und zwar gravierende Konsequenzen hat. Das heißt, wir müssen die Fehler rechtzeitig genug entdecken, mitigieren, entschärfen, dass wir immer auf der Hut sind, dass uns das Gesamtsystem nicht außer Kontrolle gerät. Und es gibt sicherlich Phasen höherer Arbeitsbelastung, wo mehr Fehler passieren, weil mehr zu tun ist. Das kennt ihr sicherlich auch von zu Hause. Wenn ihr mehrere Sachen gleichzeitig machen müsst, kochen, am Telefon sein und noch nebenbei den Fernseher ausschalten, dann geht eins von beiden wahrscheinlich den Bach runter. Und genauso ist es bei uns, dass wir sagen, wir versuchen das so zu organisieren, dass wir die Workload, die Arbeitsbelastung entsprechend kontrollieren, damit wir auch die Fehler eindämmen können. Und haben auch Briefings, wo wir in diesen kritischen Situationen die Fehler versuchen zu antizipieren und schon vorher Mitigations-, also Abschwächungsmechanismen zu implementieren, dass wir sagen, okay, es könnte das und das passieren, dieser Threat, diese Gefahr droht uns, wenn das passiert, was machen wir dann? Ja. Also wir sind proaktiv auch im Fehlerumgang und im Fehlermanagement, um zu verhindern, dass das eben größere Auswirkungen hat.
Das heisst, der Autopilot fliegt und der macht alle 4 Minuten einen Fehler und ihr seid eigentlich dafür da, immer neue Szenarien zu finden, wie man kann wieder auf den richtigen Weg kommen.
Der Autopilot macht prinzipiell das, was wir ihm sagen.
Okay.
Also der führt nur aus. Aber es ist meistens passieren die Fehler nicht im Umgang mit der Maschine, sondern die Fehler passieren im Umgang mit den Menschen und mit dem Umfeld, weil das Umfeld sehr komplex, sehr dynamisch ist. Und da sind wir schon wieder in der Arbeitswelt angekommen. Auch da gibt es ein komplexes, volatiles Umfeld, wo viele Sachen sich ändern, wo man flexibel sein muss, flexibel bleiben muss. Und da sind wir eigentlich herausgefordert. Und da sind auch die Unternehmen, die Organisationen herausgefordert, mit diesem Umfeld umzugehen. Und in dem Umfeld ist es eben nicht zukunftsgerichtet und nicht innovationsfördernd, wenn man sagt, es passieren keine Fehler, es dürfen keine Fehler passieren. Ich habe gerade neulich einen Artikel aus dem Manager-Magazin gelesen, das ist schon von 2003, aber darin wurde gefordert vom Autor, Fehler dürfen nicht passieren im Hochrisikoumfeld. Das ist eine Forderung, die ist schlicht nicht erfüllbar. Wir alle machen jeden Tag Fehler. Der Umgang damit ist das, was es letztendlich ausmacht und was auch die Luftfahrt so sicher macht. Wir haben es geschafft, von der Ära der ersten Düsenflugzeuge in den 70er, 80er Jahren bis jetzt kontinuierlich uns zu verbessern. Und Großteil dieser Verbesserung und dieses Sicherheitsfortschrittes ist nicht passiert, weil die Technik besser wurde, sondern weil der Umgang der Menschen mit der Technik und der Umgang der Menschen miteinander besser wurde. Und das hat es letztendlich ausgemacht, warum wir so eine glänzende Sicherheitsbilanz, trotz aller Fehler, die wir machen, und da können wir nichts dagegen tun, die sind da, die werden wir immer machen, aber warum wir trotz allem so gut dastehen, wie du eingangs gesagt hast, wir sind sicher.
Sehr schön. Jetzt stelle ich mir vor, der Druck, den man aber hat, dass keine Fehlerkette passiert, wo ja dann könnte zu einer Gefahr werden, der ist schon immens, wenn man da im Himmel oben ist mit ein paar hundert Passagieren im Rücken. Wie geht man mit dem um?
Das ist eine Frage der Verantwortung. Also wir kriegen da ein sehr ausführliches Training dazu. Wir durchleben Situationen immer wieder und simulieren das auch im Simulator und bereiten uns darauf vor. Also wir haben einen prall gefüllten Rucksack an Methoden, an Techniken, die wir einsetzen können, um eben gar keinen Druck aufkommen zu lassen. Mhm. Weil auch dazu gibt es wieder Untersuchungen, die sagen, wenn ich vor neuen Aufgaben stehe, dann steigt meine Fehlerquote um fast das 20-fache an. Wenn ich außerhalb meiner Komfortzone mich bewege, dann ist das Risiko, Fehler zu machen, größer. Und deswegen versuchen wir, möglichst keinen Druck aufkommen zu lassen, Druck abzufedern durch gezieltes Workload-Management, um dadurch auch die Fehlerquote tief zu halten und unsere Arbeitsbelastung gezielt zu steuern. Mhm. Und es gibt wiederum verschiedene Flugphasen, wo das stärker oder weniger stark auftritt. Aber auch da macht es das Training, dass wir wissen, welche Tools wir zur Verfügung haben und welche Tools wir einsetzen können, dass wir nachher in der Situation entsprechend reagieren und agieren können, um die Arbeitsbelastung tief zu halten, die Fehler tief zu halten.
Mhm. Das heißt, stelle ich mir jetzt gerade vor, das ist ein immens langes Training, bis man ready ist, um verschiedene Situationen, die passieren können, richtig zu bewältigen.
Ja, das ist dann fängt früh an, ein langer Weg, bis man dann endlich mal im Cockpit von einem Verkehrsflugzeug, mit dem ihr dann auch in den Urlaub fliegt oder an die Geschäftsreise fliegt, sitzt. Und das Fliegen lernt man eigentlich nur durch das Fliegen. Also das ist, kann man nicht theoretisch beschreiben, man muss es erleben. Und auch da ist die größte Herausforderung für die jungen Pilotinnen und Piloten, die kommen ja aus der Gesellschaft, wo mit Fehlern anders umgegangen wird, da ist auch die größte Herausforderung, denen auch beizubringen, zu sagen, ihr dürft Fehler machen und ihr müsst sogar Fehler machen, um das Fliegen zu lernen, weil ansonsten werdet ihr das nicht schaffen. Ihr könnt es nicht vom Hörensagen allein machen. Das ist wie das Kind, das Velofahren lernt. Mhm. Wenn ihr das erste Mal euer Kind auf das Velo setzt, dann könnt ihr dem noch fünfmal sagen, nicht umfallen, sondern geradeaus fahren. Das Kind wird stürzen und hinfallen. Mhm. Und nur durch das wird es besser werden und lernen, wie man entsprechend Velo fährt und wie man Kurven fährt und richtig bremst und anhält. Mhm. Und genauso ist es mit den Pilotinnen und Piloten. Die müssen das erleben, die müssen das erlernen, wie ich damals mit meiner Landung, mit meiner harten Landung. Ich habe es auch erleben müssen und hinterher herausfinden, okay, das funktioniert nicht, ich probiere es lieber anders und das nehme ich mit und das bleibt mir auch und das bleibt auch dem Kind, das Velofahren lernt. Das lernt weniger von den Erfolgen, sondern von den Misserfolgen, wie es besser werden kann, erlebt dadurch neue Erfolge und das motiviert dann weiterzumachen.
Mhm. Jetzt würde mich interessieren, nochmal schnell der Sprung zu deiner Arbeitswelt, wo du ganz eine andere Fehlerkultur erlebst, zu der privaten Gesellschaft außerhalb von deinem Arbeitsumfeld. Wie schwierig oder frustrierend ist das, den Switch zu machen und dann in eine Welt zu kommen, wo vielleicht mehr der Perfektionismus gefragt ist und du aber genau weißt, das ist eigentlich gar nicht der richtige Weg?
Das ist so, ja. Das finde ich zum Großteil schade, wie viel Energie dort verwendet und verschwendet wird, um Fehler zu vertuschen. In vielen Organisationen erlebe ich das, wird das maximal an der Kaffeemaschine hinter vorgehaltener Hand diskutiert und werden Fehler geteilt, nicht so offen in der Luftfahrt wie in der Luftfahrt bei uns. Und das ist eigentlich schade und deswegen habe ich mit meiner Firma Emotia den Ansatz, dass ich das, was die Fliegerei gut macht, wo sie stark ist, auch in andere Organisationen hineintrage, damit die profitieren können und das auch für sich nutzen. Weil eben in der volatilen Welt von heute werden Fehler und der richtige Umgang mit Fehlern immer entscheidender werden, sei das im produzierenden Gewerbe oder in Dienstleistungsgewerbe, wo man Wege finden muss, mit diesen Herausforderungen, die das Umfeld mit sich bringt, umzugehen. Und wenn zum Beispiel ein Produktionsbetrieb eine neue Maschine einführt, die Mitarbeitenden bedienen die Maschine falsch, die Maschine geht kaputt, die Produktion fällt aus, dann kann man fragen, ja, wer ist es gewesen? Da sind wir wieder bei dem Wer. Wenn man aber fragt, warum ist das so gewesen, dann wird man vielleicht herausfinden, okay, die Mitarbeitenden kannten gar nicht die Bedienung der Maschine. Und dann kann man weiterfragen, warum kannten sie die nicht? Weil das Handbuch missverständlich geschrieben ist. Und warum war das Handbuch missverständlich geschrieben? Warum haben sie es nicht umsetzen können? Weil sie an der Schulung nicht dabei waren. Und warum waren sie an der Schulung nicht dabei? Weil sie vielleicht krank waren oder aus anderen Gründen, oder? Und so kann man immer weiter zurückgehen mit dieser Root Cause Analysis, wie wir das in der Fliegerei machen, und letztendlich für jede Situation herausfinden, wo können wir angreifen, wo können wir ansetzen, um diese Fehler in Zukunft zu verhindern, um das System an sich resilienter zu machen und auch zu stärken, innovativer zu machen. Weil wenn ich Angst haben muss, einen Fehler zu begehen und danach sanktioniert zu werden dafür, dann werde ich nichts Neues versuchen. Dann bleibt die Innovation auf der Strecke. Dann wird die Organisation an sich nicht zukunftsfähig sein. Und da, denke ich, ist der große Ansatzpunkt zu sagen, ich investiere da in eine Fehlerkultur. Das heißt jetzt nicht, dass ich Fehler feiere, wie das so oft gesagt oder impliziert wird mit dieser Fehlerkultur, aber das heißt einfach, dass ich einen Umgang finde, in dem die Mitarbeitenden diese psychologische Sicherheit haben, dass sie am Arbeitsplatz auch dann nicht sanktioniert werden, wenn sie in bestem Wissen und gutem Glauben mal was nicht richtig gemacht haben.
Mhm. Gibt's auch faule Eier unter den Piloten? Also du hast gesagt, es gibt auch keine Hierarchie, also jeder darf reden oder darf einen Fehler anmerken. Gibt es das auch, dass sich Leute, die Piloten sind oder die in diesem Arbeitsumfeld sind, sich nicht können die Kultur aneignen, oder ist das wie gar nicht gegeben?
Das habe ich bis jetzt in meiner Erfahrung noch nicht erlebt. Sicherlich gibt es da auch unterschiedliche Ausprägungen von dem Umgang mit Fehlern. Letztlich sind wir auch alle nur Menschen. Aber wie gesagt, die Einsicht der Kolleginnen und Kollegen in die Sinnhaftigkeit dieser Kultur, die wir in der Luftfahrt pflegen, ist vorhanden. Und da hinterfragt eigentlich keiner das System. Und das Wichtige ist nicht nur die flache Hierarchie, sondern auch, dass vom Management das unterstützt wird. Also dass von ganz oben der Support da ist, wir unterstützen euch in dem, was ihr tut. Und das erleben wir jeden Tag. Und da ist die Einsicht und der Nutzen tatsächlich größer als die Complacency zu sagen, na, ich muss ja nicht mitmachen. Deswegen lade ich jeden ein, das mal auszuprobieren für sich selber, sei es im kleinen Rahmen in der Familie oder im Team bei der Arbeit, das so umzusetzen und zu schauen, was passiert. Und dann wird man erstaunt sein, was das für neue Kreativität, Gedanken und auch einen Drive freisetzt.
Was glaubst du, warum ist unsere Gesellschaft nicht dort, dass wir es so machen, wie das in der Aviatik passiert?
Nun, das ist teils vielleicht darauf zurückzuführen, auf die Sozialisierung, die ich eingangs beschrieben habe, mit dem Kind, was die Vase umwirft und dort bestraft wird. Und das andere ist vielleicht, man sieht nicht direkt den Nutzen davon. Also es wird ja heute immer öfter darauf geschaut, was habe ich für einen konkreten, messbaren Nutzen daraus, wenn ich irgendetwas umsetze. Und das ist natürlich nicht direkt sofort messbar. Wenn ich ein neues Produktionsmittel installiere, dann kann ich sofort den Nutzen davon nachvollziehen, quantifizieren, messen. Und der Umgang oder die Einführung einer neuen Organisationskultur, das ist ein längerfristiges Projekt und die Erfolge sind nicht sofort messbar. Da braucht es auch Überzeugung der Teilnehmenden, da braucht es Erfahrung, Erleben der Teilnehmenden. Das ist dasselbe wie wenn die neuen Pilotenschüler zu uns kommen, denen kann man zwar viel erzählen und dann sagen die, ja, alle Theorie ist grau, aber erst wenn man es selbst erlebt hat, was diese Organisationskultur für einen selbst tun kann, wie die einen selber weiterbringt, dann zeigen sich die ersten Erfolge und die sind vielleicht auch nicht direkt zuzuordnen. Man kann nicht sagen, okay, ich habe an dieser Stelle so und so viel mehr erreicht, mehr gespart, sondern das ist eher ein unterschwelliges Teamklima, was dort befördert wird und was sich allgemein positiv auswirkt, aber nicht direkt einer bestimmten Grundlage zuzuordnen ist. Und denke ich, diesen kulturellen Wandel, das braucht Zeit, das braucht auch Unterstützung vom Management, das muss von oben vorgelebt werden. Und da setzen viele wahrscheinlich noch die falschen Prioritäten auf etwas, was den schnelleren, den unmittelbaren Erfolg bringt. Und da sind wir in der Luftfahrt natürlich in der komfortablen Situation, dass bei uns Sicherheit über alles steht und wir dort relativ schnell Sachen implementieren, von denen wir schon einen gewissen Erfahrungswert haben, dass sie funktionieren und dass sie das System weiterbringen.
Mhm. Sehr spannend. Jetzt, du hast vorhin geredet von der Fehlerkette. Ich nehme an, man kann es nicht quantifizieren, aber wie viele Fehler gehört dazu, dass es riskant wird und wie können wir jetzt die Leute, die zuhören, eine Sicherheit geben, dass wenn sie in die Ferien fliegen, dass nicht zwei Fehler dazu führen, dass es kritisch werden. Was würdest du dazu sagen?
Nein, das ist sicherlich die nicht die richtige Wahrnehmung von der Aussage. Es passieren viele Fehler, aber die passieren jedem auch. Wenn ihr in euer Auto steigt und von zu Hause zum Arbeitsplatz fahrt, dann macht ihr in dem Auto auch wahnsinnig viele Fehler. Mhm. Und das Thema bei euch ist, ihr seid alleine im Auto. Mhm. Ihr habt keinen, der euch unterstützt. Und wie oft kennt ihr das, dass ihr als Beifahrer, Beifahrerin in dem Auto sitzt und ihr seht schon lange den Velofahrer, der vorne die Straße quert und der Fahrer, die Fahrerin fährt ganz gemütlich weiter.
Ja.
Sagt, hey, Achtung, da vorne hat es den Velofahrer. Oh ja, merci. Ja. Und dann kommt die Bremsung. Und genau deswegen sind wir zu zweit immer vorne im Cockpit.
Mhm.
Dass wenn einer was nicht richtig macht oder einer einen Fehler macht, dass der andere intervenieren kann. Und das funktioniert sehr gut, weil zu zweit ist man stärker. Unser Crew Resource Management heißt das. Unser Umgang miteinander ist eigentlich im Idealfall so, dass 1 plus 1 nicht 2 gibt, sondern 1 plus 1 gibt 3 oder 4. Die Mathematiker, Mathematikerinnen unter euch, die werden da jetzt die Hände im Kopf zusammenschlagen. Aber wir arbeiten in dem Sinn als Team zusammen, um genau das zu verhindern, dass ein einzelner Autofahrer, eine Autofahrerin Sachen nicht sieht und dadurch kommt es zum Unfall. Und bei uns sind wir zu zweit und steigern dadurch unsere Ressourcen enorm. Wir passen aufeinander auf, dass eben solche kleineren Fehler, die müssen nicht direkte Auswirkungen haben auf die Flugsicherheit. Das kann einfach ein Teilverfahren sein, was nicht richtig angewendet wird, aber das nicht direkt die Flugsicherheit tangiert. Und da sind wir zusammen stark, als Team stark. Teamwork spielt bei uns eine sehr große Rolle und so fangen wir alles auf.
Okay.
Und was wir nicht auffangen, ist dann entsprechend entweder weniger tragisch oder aber wir merken es zu einem späteren Zeitpunkt, weil wir bestimmte Regeln, bestimmte Gates einhalten, heißt das bei uns, wo wir spätestens dann eine Auffanglinie haben und nochmal überprüfen, ob unsere Wahrnehmung der Situation immer noch mit der Tatsache übereinstimmt, die wir vor uns, um uns herum vorfinden und spätestens dann den Abgleich machen und sehen, ob uns ein Fehler unterlaufen ist.
Mhm.
Also die Zahl von durchschnittlich 4 Fehlern pro Minute, die relativiert sich, weil die Luftfahrt an sich hat eine exzellente Sicherheitsbilanz und jede kann mit gutem Gewissen ins Flugzeug einsteigen. Wahrscheinlich passieren auf der Reise zum Flughafen mehr Fehler, die potenziell kritisch ausgegangen werden, als nachher
im
Flugzeug auf der Reise ans Urlaubsziel, ans Businessziel auf einem 10-Stunden-Flug passieren.
Das heisst, du hast vorhin das Beispiel mit dem Autofahrer erwähnt, du bist dem Fall ein Beifahrer, der das auch in der richtigen Art anspricht, wenn der Fahrer jetzt etwas nicht bemerkt. Weil du hast ja auch erzählt, ihr lernt, wie man die Fehler anspricht. Hm. Also, plakatives Beispiel, ein Beifahrer oder Beifahrerin schreit vielleicht einmal laut Achtung oder ist sehr hektisch dann in dem Moment. Das sind ja dann auch Methoden, die ihr wahrscheinlich anders anwendet.
Genau, wir haben da verschiedene Eskalationsstufen, auch da wieder Modelle, die bei uns gut funktionieren, mit denen wir eben solche Wahrnehmungen möglichst frühzeitig abgleichen, um zu überprüfen, wo ist der Fehler, ist der in meiner Wahrnehmung, ist der in der Wahrnehmung der anderen Person und das versuchen herauszufinden und letztendlich eskaliert das dann schon immer weiter bis zu dem Zeitpunkt, wo man sagt, okay, stopp, jetzt müssen wir kurz die Sache bereinigen. Wie gesagt, man kann leider nicht anhalten in 12 Kilometer Höhe, aber auch da müssen wir uns kurz rausnehmen aus der Situation und die Sache beobachten. Und erfahrene Kapitäne, die fliegen, wenn es wirklich kritisch wird, nicht selber. Das mag sich jetzt fahrlässig anhören, das mag sich jetzt komisch anhören. Aber wenn es wirklich heikles Wetter hat, wenn es noch einen technischen Defekt am Flugzeug vielleicht hat, dann fliegt der die Co-Pilotin. Warum? Ja. Weil ich möchte als Kapitän des Flugzeuges die Situation mit Abstand betrachten können, als Beifahrer wie im Auto. Da ist wieder der Link dazu, als Beifahrer habe ich mehr Kapazität, mein Blick ist weiter geöffnet, ich nehme mehr wahr und erkenne Fehler frühzeitiger, als ich das kann, wenn ich denn am Autofahren voll konzentriert bin, schalten muss, blinken muss und die Spur halten. Und deswegen lassen erfahrene Kapitäne eher die Situation auf sich wirken, betrachten das als nicht fliegender Pilot und die Kollegin, Co-Pilot, übernimmt die Steuerung des Flugzeuges und so funktioniert das Teamwork, dass wir sicherstellen können, die Ressourcen optimal zu nutzen und entsprechend Abweichungen, Fehler frühzeitig zu erkennen.
Wow, okay. Die Gelegenheit ist auch noch da für euch, um euch zu kontrollieren oder Fehler zu erkennen, richtig?
Genau, wir arbeiten in einem System, wo alle, die in diesem System involviert sind, mit dieser Just Culture, mit dieser Fehlerkultur groß geworden sind und die auch so leben. Das geht von den Abfertigungsbetrieben am Flughafen bis zur Luftverkehrskontrolle und eben auch die Flugzeugbesatzungen, die als System zusammenarbeiten und gegenseitig auch aufeinander aufpassen und sich auf Fehler hinweisen. Und da leben alle dieselbe Kultur, weil auch da, ich kann das nur im Team lösen und ohne meine Abfertigungsmitarbeitenden am Boden kann ich als Pilot nichts ausrichten, ohne die Luftverkehrskontrolle kann ich als Pilot nichts ausrichten. Wir müssen da alle zusammenarbeiten und zusammen an demselben Strang ziehen und das funktioniert nur, wenn wir alle dasselbe Mindset haben, wie der Umgang mit Fehlern, das Fehlermanagement denn funktionieren soll.
Ich finde die Aussage sehr schön, wir passen aufeinander auf.
Genau.
Das ist sehr treffend. Ja, wo fliegst du denn als nächstes hin, Tobias?
Das ist ganz unspektakulär, nach Prag geht das. Ist eine Ausbildungsrotation, das heißt eine neue Kollegin im Cockpit, die mit mir da als Instruktor und Kapitän unterwegs ist. Und auch da wird es wieder um Fehler gehen. Weil die neue Kollegin, die ist natürlich nach zahlreichen Simulatorstunden und Ausbildungsstunden schon erfahren. Sie weiß, was sie tut, aber auch da werden Fehler passieren, vielleicht mehr als einem Piloten, der schon etwas länger dabei ist. Und meine Aufgabe als Kapitän, als Instruktor ist es jetzt da, sicherzustellen, dass diese Fehler sich nicht potenzieren, dass das nicht zu einer Bedrohung wird. Und ich werde ein sicheres Umfeld für sie bieten, ein sicheres Umfeld schaffen, wo sie das, was sie gelernt hat, was sie zahlreiche Male schon geübt hat, das wird sie dann anwenden können unter meiner Beobachtung. Und das kann man vielleicht vergleichen mit einer Fahrschule am Auto, wo man am Doppelsteuer sitzt und der Fahrlehrer nebenzu schaut und beobachtet und greift notfalls ein, wenn denn Bedarf dafür wäre. Und die Fahrschülerin kann das Autofahren lernen, Sachen ausprobieren, aber es wird nie dazu kommen, dass es die Verkehrssicherheit auf der Straße gefährdet und genauso wenig wird es dazu kommen, dass in der Luft eine Situation entsteht, die brenzlig wäre. Das ist im Interesse von niemandem, aber auch da wieder die Fehler, die werden passieren, die passieren jedem. Und gerade als Neuling ist man froh, so wie ich damals mit meiner harten Landung, die ich produziert habe. Auch da habe ich einen Fehler gemacht, habe etwas mitgenommen. Mein Instruktor damals hat auf mich aufgepasst und das findet bei uns alles in einem sehr sicheren Umfeld statt, wo keiner Bedenken haben muss, dass das irgendwie die Flugsicherheit tangiert. Weil sonst würden wir alle nicht mehr Auto fahren, hätten keine Führerausweise und genauso ist es in der Luftfahrt.
Das ist ein schöner Vergleich, glaube ich. Oder das Autofahren ist genau gleich. In der Theorie kann man es einfach nicht lernen. Man muss es erleben, selber machen.
Ja, das ist wieder das Beispiel mit dem Kind, was Velofahren lernt. Dort kann man dem Kind auch sagen, du darfst nicht umfallen, du musst immer die Balance halten, musst immer geradeaus fahren. Das Kind wird es nur lernen, wenn es das ausprobieren kann, wenn es das erleben kann und vielleicht am Anfang noch Stützräder am Velo hat, dass es nicht so schnell umfällt oder dass die Eltern dabei sind und es auffangen. Und genau dasselbe machen wir in der Luftfahrt. Wir fangen einander auf, wenn es denn mal zum Stolperer kommt, dass das keine schwerwiegenden Konsequenzen hat.
Letzte Frage von mir, wir sind schon am Ende. Was machst du lieber? Bist du lieber Instruktor in einem Simulator? Ich stelle mir das so ein bisschen im Keller vor, dunkel und sehr wenig real vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Oder fliegst du effektiv lieber mit Passagieren?
Das ist tatsächlich sehr ausgeglichen. Das Cockpit im Simulator ist entgegen deiner Vermutung sehr real. Da kann man alles simulieren, von Sonnenschein bis Schnee und Sturm und Nebel.
Macht Sinn.
Und dort geht es natürlich hauptsächlich darum, Extremsituationen zu trainieren und nicht Alltägliches zu üben und da auch Fehler zu machen in diesem geschützten Umfeld des Simulators, wo man auch eben anders als im Cockpit mal auf die Stopptaste drücken kann und den Simulator anhalten und die Sachen direkt vor Ort besprechen. Und passieren natürlich dann mehr Fehler, dann sind wir über der Zahl von 4, die wir vorhin mal in den Raum geworfen haben. Und das bringt aber den Trainees, die da vorne sitzen, bringt das sehr viel, weil sie innerhalb von kürzester Zeit eine sehr hohe Dichte an Erlebnissen haben und auch Fehler machen, die sie sonst so nicht erleben würden und daran wieder wachsen können. Und dann sind wir mit der Root Cause Analysis, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben, auch im Training unterwegs und schauen, warum ist das in der Situation nicht gut gelaufen oder auch und vor allen Dingen, warum ist es in der Situation gut gelaufen. Also wir lernen auch von dem Positiven, wie positiv mit Fehlern umgegangen wurden, wie Fehler entschärft wurden, dass es eben dann ein gutes Outcome gehabt hat und dadurch stärkt das auch die Resilienz der Trainees, dass sie merken, okay, ich habe das Rüstzeug, ich habe die Tools dazu, mit diesen Fehlern, mit diesen Herausforderungen, die im täglichen Flugbetrieb passieren, umzugehen. Und der Vorteil des Fliegens mit einem richtigen Flugzeug, also an Bord mit Passagieren, ist natürlich die Interaktion mit vielen verschiedenen Schnittstellen, mit der Bodencrew, mit der Luftverkehrskontrolle, die Kabinenbesatzung spielt eine große Rolle. Die Passagiere natürlich interagieren immer und das bietet dann immer ein sehr abwechslungsreiches Umfeld. Also der Mix macht es aus beidem und man kann von beidem sehr viel profitieren, wenn man beide Seiten sieht, weil auch im Simulator lerne ich immer wieder neue Sachen dazu. Jeder reagiert auf verschiedene Situationen wieder verschiedenartig und da kann man auch als Instruktor viel mitnehmen und sich selber weiterentwickeln.
Sehr schön. Dann wünsche ich dir ganz einen guten Flug auf Prag und herzlichen Dank, bist du da gewesen. Wahnsinnig spannendes Gespräch und sehr interessanten Einblick in euren Berufsalltag. Herzlichen Dank.
Sehr gern, danke dir. Ja, und jetzt sind wir am Ziel unseres Fluges angekommen. Das erfolgreiche Fehlermanagement, vielen Dank, dass ihr mit uns geflogen seid und happy landings.